Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Spannend. Ein Punkt, der sich in übrig, das müssen wir irgendwann vertiefen. Ja. Das ist wahrscheinlich, wo sich mein Praktiker-Schädel wieder einschaltet und sagt, Moment, aber das so weit weg ist, nicht, das ist ja kein Punkt, das ist ja ein Riesenfleck, weil sich das so streut.
Nein, wenn du einen Laser hast, nein, der bewegt sich
im luftleeren Raum.
Ja. Ja, das von, also du hast einen Laser und schaust du den Punkt an und dann sagst du, okay, das ist ein relativ starker Laser und du bewegst ihn so um, dann kommt er
eigentlich über
die Geschichte. Darf ich noch eine Anekdote erzählen?
Ja, Kim, bitte.
das Beispiel hat er in der Vorlesung gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was ist denn, wenn das jetzt ein Stecken ist? Oder? Also wenn das nicht ein Lichtstrahl ist, sondern ein Stecken. Und dann bin ich nachher zum Anton Zeiler hingegangen, nach der Vorlesung. Ich dachte, ja, wenn ich jetzt einen sehr langen Stecken habe und den in einem bestimmten Winkel drehe, bewegt sich dann die Spitze von dem nicht auch in Überlichtgeschwindigkeit, also wie der Lichtpunkt sich in Überlichtgeschwindigkeit. Und dann habe ich gesagt, ja, damit haben sie gerade bewiesen, dass es keinen unendlich starren Stecken gibt. Weil da ist dann tatsächlich so, dass die Relativitätstheorie einsetzt. Also der könnte sich vorne dann nicht in Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Und das passiert eben dadurch, dass der nicht unendlich starr sein kann, sondern dass die Information, da wird dann Information übertragen, die muss über die Atome weitergeleitet werden. Und das führt dann dazu, dass ich den nicht in Überlichtgeschwindigkeit bewegen kann.
Okay. Spannend, ich habe mir so Gedanken gemacht.
Also hat nichts mit dem Quantencomputer zu tun, das
sind wir nicht mehr. Nein, das ist ja Relativität. Ich finde das ja echt faszinierend, so diese Gedankenexperimente, also im Grenzbereich, ne, wo einfach so die Erfahrungswerte nicht mehr gelten, weil man es einfach nicht erfahren kann, weil es einfach nicht gibt. Mhm. Und ich finde es irgendwie auch spannend, sich damit den ganzen Tag auseinanderzusetzen. Andererseits muss es ja unglaublich anstrengend sein. Nicht? Wenn die ganze Zeit da irgendwelche Dinge vorstellst, ist eigentlich die bisherige Wahrnehmung sagt, das geht nicht. Die ganze Zeit denkst du, ich muss da herum.
Ja, man muss halt aufpassen, dass man nicht verrückt wird, aber sonst ist es ganz nett.
Okay, ja.
Das hilft uns auch wieder, weil lasst es spannend, mal den Bogen zurückzuhalten.
Ja, bitte, Magdalena, hol uns zurück, bitte.
Aber man kann ja sagen, dass die Akademie oder die Akademie da extrem hilfreich ist in Grundlagenforschung und so weiter. Aber was uns hilft, ist, dass manche Leute ja doch von der Forschung hin zu etwas gehen wollen, was man dann auch praktisch sieht. Das heißt, wir haben relativ viele Bewerber, die exzellente Forscher sind, die jetzt auch irgendwas in der Praxis umsetzen wollen. Und das hilft uns auch, den Quantencomputer voranzutreiben.
Ja, noch das ist gut. Nee, man kann es schon versteigen, oder? Irgendwelche Sphären versteigen. Das dann irgendwie wieder nutzbar zu machen, ist dann natürlich die nächste Kunst. Ne? Und da die Energie da reinzusetzen, den Anspruch zu haben, dass man da jetzt irgendwas macht, was dann in der Realität auch brauchbar sein kann. Und das macht ihr ja auch. Aber, liebe Theorie, im Hintergrund haben die beiden ja die Weltkarte an die Wand gelasert oder so.
und geklebt.
Und so, am Rande, die Adresse ist ja genial, sie residieren in der Innsbrucker Hofburg. Ja. Also es hat schon was. Also da wurde Maria Theresa und noch diverse andere Kaiser, die Weltreiche regiert haben, residiert haben, sitzt jetzt wäre die QC und beschäftigt sich mit Quantencomputern, um die Welt zu erobern. Das werdet ihr sicher, also wie sehr drauf seid. Also ich finde das auch wirklich eine schöne Analogie. Also man Gewässer hätte, das ist ja nicht machen können.
Das wollen wir natürlich überhaupt nicht implizieren, dass da irgendwas
gehört. Nein, das war unbewusst, das war unbewusst. Ach, ey. Ja gut, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ganz ehrlich, ich gebe es zu. Wir waren irgendwann einmal bei DLR, also bei Luft- und Raumfahrt. Das heißt, wenn ich das so richtig erinnere, was du gesagt hast, eigentlich ist es relativ ergebnisoffen, oder? Hauptsache, es gibt einmal einen Rechner raus. Ja. Da gibt es schon eine Zieldefinition oder so, die man sagen darf.
Ja, am DLR ist es anders. Okay. Also DLR ist kein Forschungsprojekt, sondern das ist tatsächlich ein Kauf. Also der DLR kauft zwei Rechner.
Aha.
Das ist etwas, was sich tatsächlich die deutsche Regierung von den Amerikanern abgeschaut hat. Nämlich dieses Public Procurement. Und diese Aufträge, die dort vergeben werden, die sind im Kontrast zu allem, was Europa noch sonst immer macht, nämlich Forschung von Förderung von Grundlagenforschung oder Förderung von Forschung in der Industrie. Sondern das ist tatsächlich, wir haben Milestones alle 3 Monate, die abgenommen werden müssen und sonst werden wir nicht bezahlt. Also das ist ein Auftrag, der international ausgeschrieben worden ist. Wir mussten uns dagegen Konkurrenz, die börsennotiert sind, durchsetzen und haben jetzt 4 Jahre Zeit, zwei Quantenrechner zu liefern. Beziehungsweise der erste ist ein Quantendemonstrator, der muss schon nach einem Jahr stehen. Und der zweite ist ein modularer, skalierbarer Quantencomputer, der komplett auf unserer Architektur beruht und der muss in 4 Jahre laufbereit sein.
Liebe Zuhörer, das erklärt, warum es so schwer war, mit den beiden einen Termin zu kriegen. Die stehen unter Druck. Der Wahnsinn.
Das ist alles
Problem. Alles Problem, schaffen wir schon. Aber man braucht ein gewisses Selbstvertrauen auch. Das ist schon ambitioniert, ja, sag mal. Mhm. Spannend. Das heißt, im Prinzip hat sich das DLR gesagt, so wenn man es auf deine Logo-Welt umsetzt, wir wollen einen Tunnel von A nach B, wie auch immer das geht, und ihr macht den Rest, schaut, ob es der Berg haushaltet oder was von innen von Geologie passiert, Hauptsache wir können von A nach B.
Genau.
Und baut uns
das. Und was ausschlaggebend war, ob man sich mit Tunnelbau auskennt oder nicht, und ob man den besten Tunnel baut, weil sonst
nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. Das ist irgendwelche Glücksritter da
vergangen. Nein.
Ja, deswegen habt ihr ja gewonnen, weil es die besten Zeit.
Na, weil wir das ein tolles Konsortium haben, das muss man schon sagen. Also mit NXP, die sind auch in Europa einer der führenden Halbleiterkonzerne. Und Electron, die tatsächlich den ersten deutschen jungen Fallen Quantencomputer gebaut haben. Also da haben wir schon ein extrem gutes Konsortium. Das muss man schon in Relation sehen.
Ja. Ich meine, solche Dinge kannst du eigentlich nicht im Alleingang stemmen, ne? Konzern hin oder her. Sonst kaufen sie es halt zu, aber so wirklich im Alleingang kann es aktuell ja keiner. Ja, Wahnsinn. Das ist mal so eine menschliche Frage. Was treibt denn euch eigentlich an? Ich vermute mal, bei euch beiden wird es nicht dieselbe Antrieb sein. Also das war rum, wenn man so sagt. Aber was treibt euch wirklich an? Wo macht es das?
Ja, das, also ich weiß gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Also, ich glaube, also ich habe da gar keine Antwort.
Bin ich sympathisch, weil wenn sie mich fragen, weiß ich es an ihr. Das ist super.
Ich darf dir eine Geschichte reden.
Bitte.
Von der NASA nämlich. Bevor man da irgendwelche persönliche Sachen redet, dann würde ich gerne mit dem Kauf. Also gerade nochmal das DLR-Projekt und die Bedeutung für Europa eigentlich für das. Also das ist ja alles schön und lustig, was wir da erzählen, aber das ist wirklich eine bedeutende Sache. Und warum wir glauben, dass das so bedeutend ist, hat mehrere Gründe. Also erstens einmal, wenn man die Zahlen anschaut, das ist ja der größte Auftrag, der jemals für den Bau von Quantencomputer vergeben wurde. Also es gibt Firmen, die mehr investieren, also die großen in Amerika, aber wirklich als Kauf, also das, was im Endeffekt zählt, ist das der größte Auftrag, der jemals vergeben wurde. Weltweit. Und warum wir glauben, dass das für Europa game-changing ist und so wichtig ist, weil da eine gewisse Analogie zum Silicon Valley besteht. Nämlich das Silicon Valley, das ist nicht durch Zufall da entstanden, wo das ist, sondern das ist um das NASA Research Center, NASA Ames, entstanden. NASA Ames, das ist ein Windtunnel gewesen, der in den 30er Jahren gebaut wurde, wo es darum gegangen ist, Flugzeuge hydrodynamisch zu verbessern. Und die haben aber schon sehr früh, also mit den 40er Jahren hat es begonnen, Computer gekauft, um diese hydrodynamischen Simulationen zu machen, die sie dann mit dem Windtunnel verglichen haben. Und das Erstaunliche an dem ist, dass das über 20 Jahre haben die Computer gekauft, ohne dass sie da einen Vorteil eigentlich gehabt haben. Also die Computer waren damals so schwach, dass du keine Chance gehabt hast, ein Flugzeug in einem Windtunnel zu simulieren. Aber du hast halt so Proof of Concept Toy Models rechnen können. Und das haben sie über 20 Jahre gemacht. Und wenn man da jetzt in das Museum geht, die erklären einem dann auch, wie schwierig das war, das durchzusetzen. Man muss sich vorstellen, man hat da staatliches Geld in die Hand genommen, um ein Ökosystem zu starten. Und das waren Aufträge, die haben wirklich also Käufe gemacht. Und das hat dazu geführt, dass sich halt HP, Texas Instruments und diese ganzen Firmen dann da drumherum angesiedelt haben. Und jetzt ist das die Weltmacht schlechthin, wo niemand mehr in Frage stellt, dass das eine gute Idee war. Aber damals haben die Leute da wirklich gekämpft um das. Und da sehen wir eine starke Analogie zu diesen DLR-Aufträgen, wo genau das Gleiche jetzt gemacht wird. Man sagt, okay, Quantencomputer können noch nicht alle Probleme besser lösen wie herkömmliche Computer, aber wir starten ein Ökosystem und wir wollen es bei uns haben. Und da kann man sich von Deutschland, glaube ich, sehr viel abschauen.
Bin ganz bei dir. Weil dann auch zu jammern, dass wir irgendwie Europa abgehängt sein im ganzen Digitalisierungszeug, ja, das stimmt auch wurscht. Jedenfalls darüber nachher zu jammern, ist immer leicht. Nicht? Vorher das aber auszuhalten und, wie du gesagt hast, ein Ökosystem anzustarten, ohne es zu wissen, ob das jemals eins wird. Das hat ja auch keiner, ich behaupte mal, es hat vorher keiner gewusst, danach waren es na, ganz viele, war das ganz klar.
Ja, ja.
Na, aber vorher hat niemand gewusst, dass das da wirklich funktioniert. Und das ist jetzt, finde ich, wirklich eine Riesenchance. Also wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Hut ab, was jeder macht. Wirklich toll. Und ja, wer weiß, ist das da wirklich ein Riesen, wie du sagst, Riesenschritt für Europa, uns da wieder neu zu positionieren am Weltmarkt. Wow, du hast gut abgelenkt.
Du erzählst
ja, eben. Ja, meine Antwort ist auch auf die, weiß es nicht. Allerdings, das Spannende ist ja, und, ich habe irgendwo was gelesen, du hast irgendwann mal gesagt, du wolltest immer schon Unternehmerin werden oder so, gell? Irgendwas habe ich gelesen. Und so ähnlich ist bemerkt gewesen. Und zwar, ich mache irgendeine unternehmerische Tätigkeit, was war nicht ganz so klar. Also am Anfang wollte ich eine Tierrettung machen, ich wollte mal Tierarzt werden. Dann irgendwann in der Unterstufe im Gymnasium, ich dachte, nochmal 4 Jahre, bin dann in die HTL gegangen. Und dann bin ich irgendwie von Nachrichtentechnik halt auf die Computerei gekommen. Das waren halt Ende der 90er, ne? Da war das halt so. Und so ist das passiert. Und deswegen finde ich es also sympathisch, wenn jemand sagt, nein, ich weiß es echt, irgendwie war das halt immer schon so. Weil das ist so die wahre intrinsische Motivation, das stellst du gar nicht in Frage, sondern das ist einfach so. Punkt, Schluss, aus. Da braucht man gar nicht so eine riesen Karotte vorhängen, wo warum draufsteht, aber man muss mal fragen, mach das einfach, zeig das durch. Also mir geht es zumindest so. Und wie auch immer das ausschaut, nicht? Also ich weiß noch, ich erinnere mich an ein Gespräch, was hat es da in der Religion früher gegeben? So eine Woche, wo man irgendwo in der Pampa ist, oder? So eine Landschulwoche oder sowas. Und dann sagt der Kollege zu mir, hast du gesehen, die neuen Computer, die werden dann alle nur mit Licht funktionieren. Ist jetzt ein bisschen her, wo er das gesagt hat. Das war irgendwann Mitte der 90er. Damals war ich noch schockiert, weil Elektronik, und so, was tun wir nachher? Also mit Optik habe ich es jetzt nicht so gehabt. Ich lerne um, das kann man, das ist ein Computer, wunderbar, machen wir. Ach, der eigentlich hat er recht nicht. Und ich finde das eine gute Einstellung, weil viele fühlen sich von Neuerungen bedroht. Nicht? Gottes Willen, jetzt kommen die Quanten. Nichts mehr mit die, kennen wir uns nicht mehr aus, versteht man nicht, was das ist. Muss man halt halbwegs verstehen und was nachmachen. Jetzt braucht er immer die Leute, die halbwegs verstehen und den anderen, die gar nichts verstehen, erklären. Also so gesehen, ist ja immer genug Betätigungsfeld da. Ja, echt cool. Also so gesehen bin ich extrem spannend, was da auf uns zukommt und ob man jemals dann auf irgendeinen Quantencomputer zugreifen. Aktuell fehlt mir ein Anwendungsfall dafür. Aber ihr seid sehr dafür da, dass ihr da die Plattform dafür schafft. So, Magdalena. Warum machst du das jetzt? Das ist der Television.
Nein, das ist zu kitschig.
Danke, Kim. Achso, ist das zu sehr im Detail, oder?
Nein, ich habe schon, ich meine, du hast ja gesagt, ich wollte immer Unternehmerin werden, aber damit man halt ein Unternehmen leiten kann, muss das Unternehmen auch irgendwas machen. Und das war klar. Ich habe jetzt nicht Physik studiert. Das heißt, die Idee wird wohl eher nicht von mir kommen. Was aber schon war, ist, also das hat mich immer alles fasziniert. Und was mich antreibt, ist, dass ich das Ganze jetzt mit dem Wolfgang nicht verscheiße. Das muss ich schon sagen. Das war jetzt ganz blöd. Nein, das ist gerade die coolste Technologie, an der man arbeiten kann. Das ist so spannend, weil das so viel verändern kann oder ermöglichen kann. Und das weiß ja noch keiner, was da alles möglich ist. Das hat man früher bei klassischen Computern auch nicht gewusst, was da alles möglich werden kann. Mhm. Das ist jetzt einfach nett, so wie damals in den 30er, 40er Jahren. Kann man jetzt mitmachen in der Quantencomputing-Welt und digital. Also,
gewisserweise dabei zu sein bei was Großem und da ein gewisser Reiz der Ungewissheit, oder?
Ja, alles andere ist ja langweilig. Also.
Ja, es ist ja, aktuell ist ja sowieso nichts langweilig, weil jeden Tag alles anders ist, aber es ist halt nur einen längeren Horizont, aber sehr viel offen. Finde ich wirklich spannend. Also, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, wir haben eine super Stimmung da. In Wolfgang Sicherheit zum ersten Mal und das nur virtuell und die Magdalena kenne ich ein bisschen länger. Ja, also auch ITler keinen Spaß haben. Weil du auch gesagt hast, Wolfgang, es geht ja schön nett, wenn wir ein bisschen Spaß haben und so. Ich denke, es ist sehr ernst die Geschichte, die wir da alle machen. Also die klassische Digitalisierung, in der ich bin, ist natürlich auch sehr ein wichtiges Thema. Mir wird ja oft einmal zu viel Pathos vorgeworfen, wenn ich sage, dass wir essentiell sind für die Region, dass wir die Stabilität in der Region absichern, dass wir Arbeitsplätze absichern, dass wir unseren sozialen Wohlstand damit absichern, wenn die IT gut funktioniert. Und in Wahrheit ist das so. Vor kurzem mal wieder bei einer Berufsschule draußen, in der vierten Klasse, also die was noch bald Abschlussprüfung machen, weil ich auch Prüfer sein darf und dann ist ja oft ein bisschen so eine coole Atmosphäre, ne? So quasi reißherde Prüfung da, ne? Das machen wir von den Ober, sehr gemeinte Wissen. Schon die Frage stellen müssen, Leute, was funktioniert denn heutzutage noch so ohne IT? Was man dann so ist, der Konklusion kann man ja eigentlich nichts, ne? Also, ja eben, und darum gibt es halt Abschlussprüfung, wo geschaut wird, ob sie es diese Verantwortung übernehmen können. Also das dürfen wir uns schon vor Augen halten, dass das, was wir da machen, auch wenn es für viele mit Computerspielen anfängt, auch eine sehr wichtige Infrastruktur ist, die wir da bereitstellen für unsere Gesellschaft. Und so ähnlich ist bei euch. Nicht? Das kann natürlich auch, wenn es die falschen Leute in die Hände kriegen, in die Hosen gehen, indem das halt missbräuchlich verwendet wird. Ich meine, die Frage, wer schneller ist. Aber ich glaube, an die Guten, dass die schneller sind. Und gleichzeitig kann man Großartiges erreichen. Man kann Logistikprobleme lösen, die uns im Moment sehr beschäftigen, alle zusammen. Aber auch Verkehrsprobleme zum Beispiel. Und wenn wir so schauen, was Information aktuell ist, also im Ende, wenn man alles wegnimmt, bleibt Information über. Mir gefällt das so, diese philosophische Aussage. Ja. Und dann sind wir in der reinsten Form bei euch, nicht? Große Informationsmengen in ungeahnter kurzer Zeit zu verarbeiten. So, jetzt bin ich total abgeschreibt wieder. Herrlich. aber jetzt kriegen wir wieder ganz Druck auf das ganze Kantengeschichte. Es kommt nicht die Frage, wie funktioniert das Ganze, nein. Sondern die Frage, was kann man denn noch damit anfangen, was irgendwie angreifbar ist, im Sinne von verständlich ist, wo man jetzt vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer sich denkt, ah schau, das habe ich gar nicht gedacht, dass man das damit lösen kann. Und war doch spannend, da habe ich eine Idee dazu oder sowas. Ne? Wir wollen ein bisschen inspirieren auch mit meinem Podcast.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.